Einen schönen guten Abend, meine lieben Freundinnen und Freunde des JWR Podcast. Heute zu der ersten Spezialausgabe JWR Uncensored. Und dazu begrüße ich heute Abend Kurt. Kurt ist 53. Einen schönen guten Abend und danke, dass du dir heute Abend für dieses erste Format, die erste Ausgabe, auch die Zeit genommen hast.
Ich denke mal, ein wichtiger Punkt für mich ist auch, dass andere, die in ähnlichen Situationen sind, sich vielleicht angesprochen fühlen und dann vielleicht über dich Kontakt herstellen können. Das ist für mich ein Hauptimperativ dabei.
Was ist dir bisher in deinem Leben passiert? Wo fangen wir da an bei dir?
Ich denke mal, von der Thematik her ist am einfachsten für den Einstieg, Stichwort Missing Time. Es ist mir zweimal passiert, dass ich rekonstruieren konnte, dass es dazu gekommen ist, offenbar. Es kann natürlich sein, dass es ein drittes oder viertes Mal auch gibt, was ich halt einfach nicht bemerkt habe. Der eine Fall war irgendwann Anfang der 90er und der andere war am 23. Mai 2001. Da hatte ich am Morgen eine Narbe, die ich am Abend vorher nicht hatte. Keine bewusste Erinnerung. Ich konnte nur einfach zusammentragen, eins und eins zusammenzählen. Und bei zweiterem Fall bin ich dann auch zum Arzt gegangen und da wurde ein mechanisches Trauma der Leber festgestellt. So, das war dann schon greifbar anhand des Blutbildes. Wobei mit der Fachterminologie der Ärzte bin ich nicht vertraut. Da habe ich jetzt keine Stichworte, die ich hinschmeißen kann.
Bei dieser Untersuchung, wie wahrscheinlich ist, also führ das mal ein bisschen aus, was, also diese Narbe generell, wo hast du diese Narbe auf deinem Körper, an deinem Körper gefunden? Und der medizinische Hintergrund natürlich, weil jetzt kommen natürlich die ein oder anderen Rückfragen direkt, ist das nicht vielleicht einfach medizinisch, körperlich bedingt, dass da vielleicht irgendetwas nicht richtig gewesen ist?
Also zunächst mal der zweite Fall habe ich mehr Details, die ich präsentieren kann. Und zwar, es war eigentlich die Zeit, wo ich noch mit Heuschnupfen zu kämpfen hatte. Das heißt, ich habe um die Zeit herum relativ viel geschnieft, genießt, geschneuzen müssen. Und an dem Tag, also an dem 23. Mai 2001, da habe ich eben auch rumgeschnieft, logisch. Nur dabei hat etwas wehgetan, was ich nicht verstanden habe, was mich gewundert hat. Und am Abend habe ich mir gedacht, okay, suche ich mal vor dem Badezimmerspiegel einfach nach Blutergüssen oder Ähnlichem. Meinetwegen, dass ich in der Nacht meinetwegen auf dem Ellenbogen gepennt habe und der sich zwischen die Rippen gebohrt hat oder sowas, hätte ich auch was sehen müssen. Und beim Sondieren habe ich dann hier ungefähr einen vielleicht 2 Zentimeter langen roten Strich gesehen, wobei der Strich war eigentlich entstanden durch eine enorme Verdichtung von Kapillaren in der Oberhaut. Das heißt
Also,
also sehr viele Blutgefäße dicht unter der Oberfläche und das ergab dann den Strich.
für die Leute, die jetzt gerade nur zuhören, du hast gerade gezeigt, unterhalb deines Herzes, unterhalb der Brust direkt.
Nee, rechte Seite und ja, ich würde mal sagen, das ist ungefähr unterhalb, also knapp unterhalb der Brustmuskulatur. Das heißt also in dem Bereich, wo direkt die Rippen oder dazwischen zu greifen sind und eben nicht die Muskulatur dazwischen.
Und war dann dieser Strich, der dann über Nacht kam.
Richtig. Also nüchtern betrachtet, die Schmerzen haben nicht dazu gepasst. Also das Schniefen, das hat dann eher tiefer, mittig wehgetan und die Narbe, die war nicht am richtigen Platz. Und ein paar Monate später bin ich drauf gekommen, ich sollte da mal einen Arzt dran lassen. Und da haben wir dann rekonstruiert. Im Endeffekt, der Stich ging zwischen den Rippen durch, nicht durch die Muskulatur, durch den Brustkorb. Also die Lungen kann man kollabieren lassen, indem man zum Beispiel Kohlendioxid einführt, durchs Zwerchfell bis zur Leber. Und da ist offensichtlich eine Biopsie entnommen worden. Also das hat dann das Blutbild gezeigt, dass eben die Leber darauf reagiert hat, auf dieses mechanische Trauma, wie es genannt wurde, meine ich.
Was bedeutet das konkret in diesem Fall und wie lange war oder ist diese Narbe noch sichtbar?
Nein, die ist nicht mehr sichtbar. Die war schon ein paar Monate später nicht mehr zu sehen. Also nüchtern betrachtet, die Narbe, also der Schnitt, den man jetzt erstmal vermuten muss, war im Prinzip schon am Morgen so weit abgeheilt wie eine OP-Narbe nach vielleicht über einem Monat. Und die Narbe war perfekt verschlossen. Das heißt also keine Nahtstiche, kein Versatz in der Haut, eigentlich als ob man Reißverschluss auf und wieder zumacht.
Und dann bist du ein paar Monate später damit dann zum Arzt gegangen und dann wurde festgestellt, dass an deiner Leber etwas entnommen worden ist.
Vermutlich entnommen. Also es ist nachgewiesen ein mechanisches Trauma, was also im Endeffekt vom Blutbild ist es irgendwie rekonstruiert worden. Leber beschädigt. Das passiert vielleicht, wenn jemand einen schweren Autounfall hat und die inneren Organe wieder zusammengeflickt werden müssen. Oder wenn zum Beispiel ein Teil der Leber entfernt wird, wie es bei einer Transplantation der Fall ist. Weil die Leber ist relativ regenerationsfähig. Man kann also im Prinzip ein Drittel rausschneiden und es wächst dann innerhalb von 1, 2 Jahren wieder nach, soweit ich weiß. Also ich habe mal ein bisschen oberflächlich dazu recherchiert.
Und wie viel wurde abgetragen? Also wie viel wurde genommen?
Wissen wir nicht. Also vermutlich ist im Endeffekt das Signal, was im Blutbild gekommen ist, wurde mir nicht genau spezifiziert, braucht schon eine Schnittfläche von ein paar Quadratzentimetern, denke ich. Viel muss es aber nicht gewesen sein. Aber es ist halt eine mechanische Beschädigung. Also dass Blutgefäße innerhalb der Leber durchtrennt wurden.
Und das konnte man dann anhand von Röntgen oder von einer Blutuntersuchung,
Blutbild.
von einem Blutbild, das konnte man dann sehen.
Ja.
Okay. Das heißt, zusammenfassend, du bist nachts eingeschlafen, am nächsten Tag aufgewacht mit dieser Narbe, die eben wie eine OP-Narbe halt.
Ja, die habe ich am Morgen überhaupt nicht bemerkt. Ich bin normal in den Tag gestartet, habe da halt ein paar Mal rumgeschnieft und gemerkt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist anders als sonst. Und am Abend stand ich dann halt auch mit nacktem Oberkörper vorm Spiegel und habe mir gedacht, jetzt schaust du mal, ob du was findest. Und dann habe ich gefunden.
Die Monate zwischen dem, wo du das gefunden hast und bis du dann zum Arzt gegangen bist, diese Monate dazwischen, hat dir das keine Ruhe gelassen? Nicht eigentlich? Also, dass da jetzt auf einmal was ist?
Man könnte sagen, ich war ein bisschen mehr als nur neugierig, weil ich die Situation verstehen wollte. Ich wusste wirklich, was los ist. Eigentlich weiß ich das bis heute nicht so wirklich. Ich habe da nur ein paar Vermutungen. Aber ja, es ist auch ein bisschen, wenn Spuren da sind, ich interessiere mich ja im Endeffekt auch für die UFO-Thematik etc., dann wollte ich erstmal Beweise sichern. Auch. Und das war meine Motivation, zum Arzt zu gehen.
Aber wie viel Zeit ist konkret dazwischen vergangen, zwischen dem Fund und dass du das erste Mal dann zum Arzt gegangen bist?
Ich denke mal so 4 bis 6 Monate. Genau kann ich es nicht sagen. Müsste ich rekonstruieren.
Und in dieser Zeit war die Narbe allerdings sichtbar.
Ja, die ist aber schnell abgeheilt. Also nüchtern betrachtet, nach 2, 3 Monaten war das allenfalls noch mit der Lupe zu finden und dann eigentlich auch schon fast nicht mehr. Also beim Arzt war es noch zu erkennen, aber eben auch nur mit gutem Willen. Also die Markierung ist ja entstanden durch die Verdichtung von Kapillargefäßen unter der Oberfläche. Und das ist ein Teil des Heilungsprozesses. Und dadurch, dass der dann eben irgendwann zum Stillstand kommt, beziehungsweise abgeschlossen ist, verschwinden die Kapillare auch wieder. Also von daher war das eigentlich perfekt abgehalten. Ich denke mal, jetzt müsste man eigentlich nichts mehr sehen können. Gar nichts. Das sind ja so ein paar Jahre her.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, wo auch so dein Interesse hingeht, ne, in die UAP und UFO-Thematik. Und das ist ja auch etwas, was dich dein Leben begleitet. Und wahrscheinlich finden wir da auch direkt den Anschluss. Jetzt stehst du vor diesem Blutbild oder vor diesem Ergebnis, dass da etwas passiert sein muss, augenscheinlich. Und was jetzt auch sozusagen, was heißt sozusagen, das kann man auch da streichen, wissenschaftlich, medizinisch belegt worden ist. Was waren deine Gedanken dazu und wie hat sich das ab diesem Zeitpunkt dann weiterentwickelt, dass du ab da der Überzeugung gewesen bist, vermutlich, dass da eben kein komischer medizinischer Vorfall vorliegt, sondern dass da mehr hintersteckt.
Eigentlich ist es trivial. Also irgendwann in der Nacht zum 23. ist halt irgendwas passiert und eigentlich war das schon ein für normale Verhältnisse schon etwas heftigerer Eingriff. Und am Abend, das heißt keine 24 Stunden danach, war nur noch dieser dünne rötliche Strich vorhanden. Da war mir dann sehr schnell klar, das war keine konventionelle Technologie. Das ist vollkommen klar. Wäre das eine normale OP gewesen, dann hätte man das entweder geklebt oder genäht und beides sicherlich nicht perfekt. Das heißt, man hätte langfristig dann auch irgendwelche Spuren vorfinden müssen und das Ding ist perfekt abgeheilt. Und vor allem innerhalb von weniger als 24 Stunden war die Naht eigentlich perfekt schon geschlossen. Es war nur noch dieses Artefakt der Kapillarverdichtung zu sehen. Aber an sich war die Haut geschlossen, und zwar gut geschlossen. Hätte ich nicht infolge meines Rumschniefens und diesem Schmerz im Zwerchfell, das war der Punkt, den ich gemerkt hatte, wenn ich da nicht gesucht hätte, wenn ich da nicht geschnieft hätte, ich hätte gar nichts gemerkt, gar nichts.
Aber irgendwann hätte man sich ja doch irgendwann, sag ich mal, im Spiegel betrachtet und man hätte das vielleicht dann gesehen. Also ich habe dich ja gerade gefragt, ne, wohin das dann geht, und du sagst, das ist ja eigentlich klar oder das ist ja vollkommen unmissverständlich zu bewerten oder auch zu betrachten dann. In dem Fall, worum es sich hier handelt. Für mich ist das gerade noch nicht klar, weil für mich ist es so, wenn ich weiß nicht, je nachdem, wie manchmal so ein Wochenende auch läuft, danach aufwache und manchmal Sachen an meinem Körper feststelle, wo ich mir denke, oh, was ist denn da passiert? Und ich kann mich aufgrund von manchen Substanzen vielleicht nicht so gut dran erinnern. Du weißt, was ich meine damit. Also das ist, und dann kommt natürlich dann diese Thematik auch dazu. Und ich meine, das ist ja auch etwas, was wir bisher ja auch nicht besprochen haben, dass bevor das ja passiert ist, und das hast du in diesem anderen Beitrag auch sehr detailliert geschildert, das ist ja bei dir schon im Jugendalter, hat das ja auch schon angefangen. Das ist ja nicht etwas, was dann auf einmal plötzlich da war. Und wahrscheinlich kommt daher wahrscheinlich auch sehr stark diese Intention auch direkt dann zu sagen, das ist ja vollkommen klar, worum es sich dann hier handelt, weil du ja natürlich auch diese Historie hast. Aber versuch den Zuschauern oder den Zuhörern auch mal klarzumachen, warum das vollkommen klar ist, dass es sich hier um mehr handelt und was bedeutet das letzten Endes für dich als Person? Weil da muss ja dann noch viel, viel mehr hinterstecken.
Kann man von ausgehen, ja. Also es ist quasi nur ein Punkt, den ich rausstellen kann, weil er ziemlich klar darzulegen ist, zu verbalisieren ist. Nüchtern betrachtet, also ich sehe den ganzen Vorfall aus mehreren Perspektiven gleichzeitig. Zum einen, jemand ist mir ein bisschen sehr zu nahe getreten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aufgrund der Artefakte an der Wundnaht ist vollkommen klar, das war keine konventionelle Technologie. Und ich bin sicherlich viel zu unbedeutend, als dass die den neuesten, heißesten Scheiß des US-Militärs an mir ausprobieren. Das wäre kompletter Blödsinn, das anzunehmen. Also muss es mehr oder weniger irgendeinen Bezug zu mir haben. Oder das kann auch Zufall sein. Aber das war nichts Konventionelles, also nichts normal, menschlich, irdisches. Das kann man eigentlich ausschließen, schon allein aufgrund der Artefakte, die ich habe, halt direkt sehen können. Und ja, nüchtern betrachtet, eine der Perspektiven ist eben auch, dass ich Erinnerungsfragmente, Flashbacks hatte, 86, 87, die eben auch in diese Richtung gingen. Und zwar überdeutlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier komplett alles zusammen basteln sollte. Ich gebe einfach mal ein Stichwort dazu. Im Endeffekt, ich war vor etwa 5000 Jahren nach diesen Flashbacks rekonstruiert, ein gentechnischer Prototyp der kleinen Grauen.
Das heißt, du hast ja gesagt, ne, 86, 87, das heißt, du warst da 16, 17 Jahre alt
Ja.
und da hast du Flashbacks gehabt.
Ja.
Okay, was bedeutet Flashbacks? In Form von, dass du geschlafen hast, dass du das plötzlich einfach so, in Anführungszeichen, einfach so gesehen hast. Erklär die Situation. Wo hast du dich da befunden und in welchem Zustand hast du dich befunden?
Ich hatte Flashbacks sowohl in der Form von Träumen, kurzen, sehr intensiven Träumen, also gewissermaßen entsprechend 1, 2, 3 Sekunden. Und eben auch so eine Art Vision im normalen Wachzustand, aber immer alleine. Ich denke mal, das wurde ganz bewusst von außen gesetzt, in der Form, dass ich das auch verarbeiten kann, dass ich mich darauf konzentrieren kann, dass die Informationen bei mir ankommen. Das war sicherlich kein reiner Zufall. Das war wahrscheinlich auch kein alter Kram, der davon allein hochgepoppt ist, sondern da hat jemand angeschoben. Also nüchtern betrachtet, ging eigentlich los. 82, 83 war ich etwa 12 Jahre alt, da ist mir klar geworden, irgendwas fühlt sich hier seltsam mit dieser Realität an, im Sinne von, ich gehöre nicht hierher. Ich habe es nicht verstanden, ich habe es auf die lange Bank geschoben, ich habe mir gedacht, ja gut, vielleicht laufen mir noch irgendwelche Informationen dazu über den Weg, aber es war irritierend.
Inwiefern hast du dich da unwohl gefühlt? Also in Form von, es gibt ja dieses allgemeine Unwohlgefühl, dass sich alles, sag ich mal, drumherum gerade in diesem Moment halt falsch anfühlt. Dann gibt es Beeinträchtigung, also Beeinflussung von außen, ne, die einem, ich kenne es natürlich selber, ich war ja auch mal junger Mensch und Schüler sozusagen. Da gab es ja immer mal wieder den einen oder anderen Stressfaktor, warum man sich da nicht wohl gefühlt hat, warum man gedacht hat, man fühlt sich nicht so wohl. Kannst du das rekonstruieren, dieses Gefühl von damals, warum du dich nicht nach Hause gefühlt hast? Also, dass das ja nicht das Richtige für dich ist?
Ich würde sagen, Stichwort falscher Film. Ich fühlte mich wie im falschen Film. Als ob ich hier nicht hingehöre, als ob gewissermaßen, ja, meine Leute, meine familiären Kontakte etc. sind irgendwie irgendwo anders. Komplett anderer Kontext, ungewohnt. Und ich habe das halt jahrelang auf die lange Bank geschoben, ohne zu verstehen, zu rekonstruieren, Hilfe zu bekommen, wie auch immer. Und das ist dann letzten Endes 86, 87, genau kann ich es nicht datieren, darauf hinausgelaufen, dass ich mich ja vom Acker machen wollte, weil ich gemerkt habe, es passt nicht, ich will nicht und ich will nach Hause.
Was heißt das? Du willst nach Hause.
Ja, kann man so sagen. Mein Heilpraktiker hat das später so formuliert, dass mein Unterbewusstsein so dermaßen vollgestopft ist mit irgendwelchen Programmen, die ich mir anscheinend selber verpasst habe vor dieser Inkarnation. Das war für ihn schon fast utopisch. Und eines dieser Programme anscheinend hat dann darauf reagiert mit einem automatischen Rückholprogramm. Das heißt, ich habe die Information bekommen, wenn ich meinen Körper loswerde, kann ich mich relativ leicht innerhalb der Galaxie bewegen.
Von wem hast du diese Information bekommen?
Ich würde sagen, das war eine, man könnte sagen, Problemerkenntnis. Mir ist bewusst geworden, ich habe ein Problem, ich will nach Hause, ich fühle mich hier nicht wohl. Und wie das auch ein paar Mal andere Male passiert ist, hat darauf etwas reagiert und hat mir dann quasi Informationen rübergeschoben. Und diese Information war halt dann schlicht und ergreifend, dass für das Rückholprozedere muss ich mich an gewisse Dinge halten, beziehungsweise so und so funktioniert das. Und im Endeffekt wollte ich mir die Pulsadern aufschneiden. Nicht aus Depression oder was, sondern einfach nur, weil das eben diesem Rückholprogramm entspricht. Denn manche Leute reden davon, habe ich später in der Esoterik gelesen, dass man die Erde nicht verlassen könnte in einer Astralprojektion oder so. Manche können es nicht. Und ich war mir in dem Moment absolut sicher, dass ich dann überhaupt kein Problem habe. Woher auch immer diese Sicherheit kam, wie auch immer. Und als ich mir ein Taschenmesser rausgepult habe aus der Schublade, habe die Klinge kontrolliert, geht das damit und so weiter, habe ich mich angeschickt oder habe die Intention gefasst, mit dem Messer ins Bad zu gehen und die Sauerei in der Badewanne zu erledigen, hat sich jemand oder etwas bei mir eingeklinkt. Also wirklich auf die Situation sekundengenau reagiert. Und dann hat es eine kurze, man könnte sagen, telepathische Konversation gegeben, im Sinne von, dass meine Überlegung im Prinzip richtig ist und dass ich dann eben auch irgendwann in ähnlicher Art und Weise nach Hause kann. Aber ich sollte hier vorher noch was erledigen. Und ich habe mir gedacht, ja gut, das sind vielleicht 80 Jahre. In dem Moment wurde auch mein Zeitempfinden gepatcht und ich habe die 80 Jahre vielleicht als 2 Monate empfunden und habe das entsprechend beurteilt und bin zum Schluss gekommen, okay, Messer wieder weglegen. Und da war für mich dann schon mal klar, also irgendwas ist hier ein bisschen seltsam. Ich habe von der Gegenstelle auch ein vages Bild bekommen, vagen visuellen Eindruck, wobei ich mir da offen gestanden alles andere als sicher bin, ob das jetzt der Realität entspricht oder nicht. Ich vermute mal, das war gepatcht, also zusammenmontiert. Vielleicht, ja, vielleicht für so eine Situation auch vorbereitet.
Ist das für dich in Ordnung, wenn wir in diese Situation, und ich glaube, ich meine, wir sind jetzt YouTube-Partner geworden, jetzt können wir Werbung schalten, aber ich glaube, aufgrund von dieser Thematik, über die wir gerade sprechen, wird das Video sofort demonetarisiert. Ist das für dich in Ordnung, wenn wir nochmal über oder im Detail nochmal über diesen konkreten Vorfall des Suizids sprechen?
Park.
Du hast ja gerade gesagt, dass du das Messer weggelegt hast, weil du dann eben diese Eingebung gesehen hast, diese 80 Jahre in 2 Monaten. Versuch das nochmal ein bisschen zu erklären. Heißt das, du hast dein zukünftiges Leben dann vor dir gesehen, dass das relativ schnell dann abgehandelt wird? Oder was bedeutet das? Und wie
Nein,
kam
das.
das dazu? Wie kam das dazu, dass du da, sag ich mal, in dem Badezimmer dann wahrscheinlich gewesen bist? Und also erklär den Hintergrund, weil das ist so viel, was da noch gerade offen ist.
Also ich war an meinem Schreibtisch in meinem Zimmer und ich habe halt das Messer rausgepult, gefühlt, ob die Klinge dafür hergibt und so weiter. Und in dem Moment, als ich aufstehen wollte, um ins Bad zu gehen, da hat sich jemand bei mir eingeklinkt, telepathisch. Es kam zu einem kurzen, ja, Wortwechsel ist der falsche Ausdruck, Gedankenaustausch wäre präziser, weil Worte sind in dem Sinne keine Gefallen. Und dieses Wesen hat mir gewissermaßen meine Perspektive auf meine Situation bestätigt, im Sinne von, ja, das ist so, ich bin hier nicht richtig. Und dass ich im Prinzip dieses Rückholprogramm auf diese Art und Weise abwickeln könnte, das heißt, die technische Möglichkeit besteht, aber ich hätte hier vorher, also in meinem und seinem Interesse, das heißt eigentlich eher dem Interesse seiner Gesellschaft im weitesten Sinne, hier vorher noch was zu erledigen. Und das würde, also meine Extrapolation ging dann auf, ja, das sind dann vielleicht von jetzt ab noch 80 Jahre. Diese 80 Jahre habe ich gewissermaßen rational wahrgenommen, als auch emotional, intuitiv. Und die zweite Perspektive wurde dadurch verstellt, dass meine Zeitperspektive verändert wurde, dass ich die 80 Jahre so wahrgenommen hätte, als wären es vielleicht etwa 2 Monate. Und das ist dann nicht mehr so viel. Das heißt, mir wurde es erleichtert, mich zu entschließen, zu bleiben.
Dieses Alien, oder ich wollte es gerade sagen, ne, das Rückholprogramm, es ist ja kein Alien-Rückholprogramm, das Rückholprogramm, erreicht man das durch diese Form oder ist generell das Dahinscheiden jedes einzelnen Menschen, ab da beginnt es dann? Also ist die, sage ich mal, die Art des Dahinscheidens da entscheidend oder irrelevant? Also tritt es auf jeden Fall in Kraft für jeden einzelnen Menschen?
Nein, also das ist individuell, das ist bei mir programmiert und das ist sicherlich kein Einzelfall. Das heißt, es gibt weitere, bei denen es ähnlich ist, aber es ist nicht der Standard. Und nach späterer Literatur ist mir auch klar geworden, dass manche Leute die Erde eben astral nicht verlassen können, weil sie die Affinität zum freien Raum einfach nicht haben. Also ein Geistwesen kann sich im Prinzip überall rumtreiben, wo es sich wohlfühlt. Und mein persönlicher Kraftplatz in Anführungszeichen beginnt so ungefähr ein paar hundert Kilometer über unseren Köpfen. Das heißt, da fühle ich mich da wohl, da kann ich dann Energie ziehen.
Du hast vorhin ja schon erwähnt, dass du ein Flashback gehabt hast, wo du etwas von dir gesehen hast, was vor 5000 Jahren stattgefunden hat. Und du
Ja.
sagst ja auch gerade, dass das nicht auf jeden zutrifft, sondern dass es das sehr individuell ist. Dann lass uns doch mal vielleicht ein bisschen darauf eingehen, was du alles schon, kann man das sagen, gewesen bist oder immer noch bist, nur jetzt in einer anderen aktuellen Form? Also, dass das Leben immer wieder neu beginnt, aber woanders? Oder ist es so, dass das Leben sozusagen ewig ist, der Geist ewig ist, nur in neue Situationen sozusagen reingeformt wird? Wie ist das?
Ja, jetzt muss ich erstmal erläutern, das Ganze ist offensichtlich mehrlagig zu sehen. Das heißt also, wenn man konventionell dran geht, könnte man sagen, ja, Geist ist ewig und gleichzeitig auch nicht. Ist dir das Konzept des Höheren selbst bekannt? Also, ich habe mal ein Seminar gemacht, auch in Bezug auf Medialität, wo das eben auch in der Theorie ein bisschen auseinanderklamüsert wurde. Und demnach ist das Höhere selbst eine Struktur, eine geistige Struktur, die Informationen sammelt, Erfahrungen machen will, auch auf der Erde, wie auch immer, und nicht selber direkt inkarnieren kann. Spaltet also einen Teil von sich selbst ab. Typischerweise sind das dann 2 bis 9 abgespaltene Facetten, die voneinander unabhängig inkarnieren können, ihre Informationen sammeln, ihre Erfahrungen machen und später dann wieder zurückkommen und eben alles wieder in einen Topf schmeißen. Das heißt, die persönlichen Erfahrungen eines Einzelwesens sind nachher Teil von einem überschaubaren Topf, wo eben noch andere mit reinspuken. Und eine Facette, die einem abgespalten wurde, kann durchaus etliche Inkarnationen hintereinander absolvieren, sodass dann damit wirklich also der Eindruck von einer Abfolge von Inkarnationen entsteht, die individuell freistehend sein können. Wobei ich habe keine Zahlen dazu, wie viele Inkarnationen dann an einem Stück von einer Facette laufen. Es ist durchaus möglich, dass es wenige oder auch sehr viele sein können. Das ist für mich erstmal unbekannt. Und für mich sieht es so aus, dass ich vor ungefähr 5000 Jahren hatte ich diese eine Runde bei den kleinen Grauen. Ich bin dann wahrscheinlich mit voller Absicht in Erdnähe gestorben. Hatte dann mehrere tierische und menschliche Inkarnationen bis zum heutigen Tag. Das ist also jetzt meine 7. menschliche, soweit ich weiß. Ich habe mal einen Astralwanderer, der es also professionell macht, darauf angesetzt. Er hat ein paar Daten zusammengetragen. Und ich weiß, dass ich als Seele betrachtet bin eigentlich keine primäre Abspaltung von dem höheren Selbst, sondern eine sekundäre. Das heißt also, von einer Einzelfacette, die zu einem höheren Selbst gehört, wurde ich abgetrennt, weil ein menschlicher Körper hätte die komplette Energie einfach nicht ausgehalten. Das heißt, man könnte sagen, ich bin seine Hand in dieser Welt. Verstehst du das?
Die Frage, die sich mir dann natürlich dann stellt, ist das, was du dann in dieser Zeit, die du jetzt gerade in diesem Moment jetzt zum Beispiel mit mir verbringst, bis zu dem Zeitpunkt, bis du halt stirbst, ist das, was du dort dann erwirtschaftest? Da ist natürlich auch die Frage, was gibt man dann wieder zurück und weiter? Was ist das dann konkret auch per Definition? Ist das etwas, was für dich dann auch ist in der Definition oder in dem Sinne von, dein Bewusstsein das, wie du dir halt selber gerade in diesem Moment bewusst bist? Oder ist das, was du hier investierst und leistest für das nächsthöhere und größere, nur ein Beitrag für eben das nächsthöhere und größere, aber nicht für dich persönlich?
Das ist dann, im Endeffekt sind wir schon bei der Relativität des Ich. Also nüchtern betrachtet, ich gehe davon aus, dass mein Job mit dieser Inkarnation erledigt ist. Das heißt, ich gehe dann quasi als Abspaltung wieder auf die erste Abspaltung zurück und die gemachten Erfahrungen gehen dann halt damit ein. Und dann gehen halt ein paar Schubladen auf, dass ich dann auf den Rest auch wieder Zugriff habe, was bisher nur ausnahmsweise passieren kann.
Und dann kommst du wieder zurück, aber die Frage ist dann, in welcher Form das ist das bestimmbar?
Ich würde sagen, ich kann ein paar Eckdaten nennen davon, ja. Also nüchtern betrachtet, soweit ich das bisher rekonstruieren konnte, wurde mir hingeschmissen 48 Inkarnationen, die alle recht ähnlich sind, also ähnliche Physiologie, aber unterschiedliche Spezies, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Planeten. Aber die Physiologie war eben gewissermaßen ein roter Faden, der durchgegangen ist. Und ich gehe davon aus, dass ich nach dieser Inkarnation auf diesem roten Faden wieder weitermachen werde. Sowas gibt es auf der Erde allerdings nicht. Also normalerweise nicht. Es hat anscheinend Spuren von entsprechenden Besuchen auf der Erde gegeben. Aber das ist keine endemische Spezies, die da in irgendeiner Form kompatibel wäre.
Wie lang war dein vorheriges Sein her? Also wie lang war das her?
Kannst du das bitte etwas spezifizieren, worauf du genau jetzt hinaus
Also
möchtest?
bevor du jetzt Kurt geworden bist, bevor du geboren worden bist, das, was du davor warst, in welcher Form du auch gewesen bist und wo du warst, das weiß ich ja auch nicht. Wie viel Zeit ist seitdem vergangen? Also ist es so, dass wenn der Fall irgendwann eintritt, dass du stirbst, dass es dann unmittelbar sofort irgendwo irgendwie weitergeht? Oder dauert das dann halt seine Zeit?
Also meine letzte Inkarnation habe ich die meisten Daten dazu. Das war im 16. Jahrhundert. Da habe ich ungefähr gelebt von 1520 bis 1555 oder 1560. Mittelalter, klar. Europäischer Raum. Es gibt Resonanzen zu uralten deutschen Dialekt. Also wenn ich das entsprechende zu lesen kriege, dann dauert das vielleicht ein paar Minuten, dann gehen die Schubladen auf, dann verstehe ich auch den Wortschatz wieder. Ist mir ein paar Mal aufgefallen, wenn ich entsprechende Bücher in die Hand gekriegt habe. Und ja gut, damit sind wir dann bei einer Zwischenlebenlänge von 450 noch was Jahren. Ist das der Punkt, auf den du hinaus möchtest?
Genau, das ist nämlich die Frage, ne? Wann das halt eben dann wieder eintritt, dass man wieder erscheint. Wenn du sagst, du hast da die meisten Daten dazu, wer warst du im Mittelalter?
Bei meinem Heilpraktiker, dem bin ich wegen einem anderen Thema auf den Keks gegangen, dass ich eine Rückführung haben wollte. Da hat er gesagt, nee, also zu dem Thema nicht, aber zur Einführung können wir mal was einfach versuchen, was kommt. Also dass das Unterbewusstsein quasi das Thema auswählt. Und da hat es mich dann halt ins Mittelalter geschossen. Sprich, da bin ich im Jahr 1534 rausgekommen und ich hatte den Eindruck, ich bin so 13, 14 Jahre alt, Handwerksgeselle, in irgendeinem ja, kleineren Ortschaft, Grafschaft, keine Ahnung was. Also nennt was eine Siedlung mit vom Fußvolk bis zum Obersten. Und offensichtlich habe ich mich dafür die Tochter vom Meier, damals war es eine Berufsbezeichnung, also im Sinne von Verwalter, interessiert und dem hat das nicht gefallen. Der hat mir seine Jungs auf den Hals gehetzt. Sprich, die haben mich dann verscheucht, da habe ich mich im Wald verkrochen und die folgenden paar Jahre war ich offensichtlich in einem katholischen Kloster. Und da ist dann auch Scheiße passiert und dann habe ich mich, sagen wir, selbstständig gemacht. Im Sinne von, ich habe mir aus, man könnte sagen, entwendeten, verbeulten Rüstungen habe ich dann Pfeilspitzen gekloppt und habe die dann verkauft, gewissermaßen, um mir was zu verdienen. Also bei der zweiten Rückführung, die dann vielleicht 2, 3 Jahre später nach der ersten gelaufen ist, da hat es mich dann geschossen beim Einschuss auf etwa 16 Jahre alt, war ich auf einem Schlachtfeld. Da war nichts mehr mit Schlachten, da lagen einfach die Verwundeten und Toten rum. Und ich habe mir dann da halt Teile der Rüstungen geborgt, um dann daraus eben etwas zu machen. Und da kam dann auch der Kontext dazu.
Hast du dieses Verständnis für diesen älteren Dialekt oder wie früher gesprochen worden ist, hast du dieses Verständnis dafür seit den Rückführungen oder schon vor den Rückführungen gehabt und konntest es dir nur bis dato halt vielleicht nicht erklären?
Also der Effekt tritt selten auf, wenn ich entsprechende Bücher in die Hand kriege, beziehungsweise nur dann. Und es ist auch vor der Rückführung, vor der ersten Rückführung schon passiert. Also die Mechanismen sind im Prinzip schon da, die Schubladen waren da, im Prinzip zugänglich, aber es braucht irgendetwas, was das Ganze zur Resonanz bringt, sodass sich da was rührt, dass ich an die Daten, ja eigentlich sind das schon eher Gefühle. Gefühle als Verankerung für Gedächtnisinhalt, dass das hochkommt und dann geht was. Für
Das
eine gewisse Zeit, wie auch immer.
bedeutet dann, du bist jetzt nicht sozusagen der Übermensch, sondern abhängig von der Situation kann sich eine Schublade öffnen oder auch eben nicht. Ja?
Ja, aber entweder es passiert eher halbgar durch eine Situation, die das Ganze anschiebt, also mit Resonanz in diese Richtung, oder durch eine Zwangssituation, wo dann eben bestimmte Informationen zwingend erforderlich sind. Also um es mal ein Paradebeispiel dazu war, ich wollte mit etwa 19 Jahren ein Pferd aufsatteln, war in der Box, das Pferd wollte nicht, wollte mich loswerden, hat nach mir getreten und als mir bewusst wurde, dass ich es nicht mehr bis zum Ausgang schaffen würde, also ich habe den Sattel auf dem Arm gehabt, bin um das Pferd rumgelaufen, wollte immer von der Seite dran, das Pferd wollte nicht, mir ist dann bewusst geworden, ich schaffe es nicht mehr raus, der erwischt mich gleich, dann ging die Schublade auf und ich habe das Viech telepathisch umprogrammiert innerhalb von, es lebe ich noch. Also die Erfordernis hat es getriggert. Das ist eben eins dieser Programme, wie mein Heilpraktiker nachher herausgefunden hat.
Das heißt, du greifst dann eben auf das zurück, was du halt vorher als eben als Erfahrung gemacht hast. Jetzt hast du ja erwähnt, du warst ja jetzt nicht nur Mensch, sondern auch Tier. Was für Tiere, soweit das zu rekonstruieren ist, was für Tierarten warst du? Und was hast du vor allem auch da gelernt? Also ich meine, jetzt im aktuellen Leben gab es da bereits vielleicht eine Situation, eine Schublade, die sich dann geöffnet hat, weil die aus tierischen Hintergründen vielleicht stammt, die Erfahrung.
Ja, also das prägnanteste, stärkste Effekt dieser Art ist, offenbar war ich vor etwa 3000 Jahren ein Hengst. Und das ist mir aufgefallen, weil ich im Fernsehen, also der Frank Elsner hat da eine experimentelle Show veranstaltet, im Endeffekt ein Rennen, Windhund gegen Pferd. Und hat eben, die haben da dann sowohl den Hund als auch das Pferd über die gleiche Strecke mal laufen lassen und haben es gestoppt. Also nicht gleichzeitig, damit die nicht übereinander stolpern, sondern nacheinander, aber sauber gestoppt. Und nachdem ich das Pferd gesehen habe, wusste ich instinktiv, dass es eine rossige Stute ist, weil der Hengst hat sich angesprochen gefühlt. Sehr seltsames Gefühl, muss ich sagen. Aber es war sehr intensiv und klar. Ich habe so ein paar Sekunden gebraucht, um mich zu sammeln. Irgendwie seltsam.
Also jetzt ist natürlich die Frage, die da aufkommt, ist das dann, wenn du jetzt generell dann Pferde oder ja Stuten dann siehst in dem Fall, dass da eine Verbindung dann auch da aufgebaut werden kann?
Ich habe es relativ leicht, mich in die Körpersprache der Tiere einzuklinken, es zu verstehen, weil der Instinkt halt im Prinzip noch da ist. Mehr
Also
oder
das heißt, das ist unabhängig von dem Tier selber, weil du schon mal selber Tier warst, verstehst du das Instinktverhalten der Tierwelt generell?
weniger. Das ist zum, ja, es ist nicht nur Instinkt, ja gut, es ist eine Frage der Nomenklatur, aber es ist auch die Morphogenetik.
Was bedeutet das?
Man könnte sagen, Meme auf geistiger Ebene. Das heißt, ein Verhaltensmuster, was von vielen gelebt wird, prägt sich gewissermaßen als Information, sodass Nachkommen, die vielleicht keinen direkten Kontakt zu dieser, wie auch immer, Thematik haben, fangen die quasi automatisch auf. Gibt es ja dieses Modell nach Rupert Sheldrake, dass man quasi irgendwo im Pazifik zwei Inseln hat, auf beiden Hausen Affen derselben Art. Und bei den einen zeigt man denen dann halt, dass es sinnvoller ist, wenn man seine Kartoffeln wäscht, bevor man sie isst. Und das am besten gleich in Seewasser, dann schmeckt es auch besser. Und wenn schon viele Affen das dann gelernt haben auf der Insel, haben es die anderen auf der anderen Insel plötzlich auch gewusst. Also Morphogenetik-Information auf geistiger Ebene wird geschrieben, sozusagen immer dicker aufgetragen und irgendwann merken es die anderen auch, benutzen die Information.
Weil aber auch der Austausch dann unter diesen Arten dann stattfindet. Das hat jetzt nichts mit telepathischer Übertragung oder sonst was zu tun, sondern weil es sich dann einfach natürlich verbreitet, weil ich wollte es gerade sagen, ein kleines Volk, das jetzt kann und das verbreitet sich dann automatisch. Es ist keine telepathische Verbindung in der Tierwelt, dass das Gegenstück oder das andere Tiervolk sozusagen das dann auch automatisch kann.
Ich wäre jetzt vorsichtig, da Telepathie auszuschließen. Das ist eine Frage, was ist der Wirkmechanismus dahinter? Das ist einfach eine Beobachtung. Das heißt, die zweite Population hat die Information auf einen Schlag, benutzt sie, aber es ist keine vernünftige Erklärung dafür da, dass sie plötzlich diese Information haben. Irgendwie ist ihnen die Information rübergekommen. Man könnte das Telepathie nennen. Ich würde es etwas präziser als morphogenetisches Feld betrachten. Das heißt, die eine Kultur oder eine Insel baut halt die Information auf und da die eben anscheinend spezifisch für die Art ist, spricht das dann über auf die andere. Und das ist eben auch jetzt der Punkt, wo ich jetzt bei dem Pferd mit hin wollte. Die Verhaltensmuster der Tiere sind auch eine Form von, ja, Körpersprache, wird benutzt, wird geprägt, wird ausgetauscht, wahrscheinlich zum großen Teil unbewusst. Und auf die Art und Weise kommt man eben auch in die Information dran. Das heißt, ich war ja auch mal ein Teil davon und kann demzufolge potenziell, wenn ich mich auf die entsprechende Inkarnation einklinke, was durch Resonanz möglich ist, dann komme ich da auch wieder dran. Ich habe mit Pferden normalerweise nicht viel zu tun. Ich habe mal in meiner Jugend ein paar Jahre geritten, aber dass es dann auf hormoneller Ebene plötzlich ein Übersprechen gibt, das ist dann schon ein bisschen mehr als nur durch Reitunterricht zu erklären.
Und was hast du da dann halt nochmal gefühlt, dass es einfach eine Stute dann ist oder wirklich, da war da eine Verbindung dann da zwischen dem Pferd und dir?
Verbindung würde ich das nicht unbedingt nennen. Ich habe instinktiv aufgrund der Daten von der früheren Inkarnation das interpretiert, was ich halt gesehen habe auf dem Bildschirm. Und das war für mich ganz klar, dass es eine rossige Stute ist. Das heißt, dass es eine Stute ist, haben sie gesagt, aber dass sie rossig ja, das habe ich dann gewissermaßen ja, hat der Gaul gerochen. Und das ist dann quasi, ja, stell dir vor, du bist mit irgendwas beschäftigt und plötzlich wurschtelt dir jemand aus heiterem Himmel über den Schreibtisch. Da bist du auch erstmal etwas, und so ging es mir da halt auch.
Du hast ja gesagt, dass das dann, ja, sag ich mal, alles ist, was es auf der Welt gibt. Und ich sag mal, es gibt ja für mich ja nur zwei Arten auf der Welt. Das sind die Menschen und die Tiere. Hast du außerirdische Arten schon mal? Oder warst du schon mal eine außerirdische Art oder eine nicht-irdische Art? So ist es vielleicht besser formuliert.
Ja, mehrere.
Was lernt man dann, wenn man eine nicht-irdische Art war? Und wo öffnet sich dann in diesem Leben eine Schublade?
Also bei dem kleinen Grauen ist es im Prinzip relativ einfach, bei denen im Prinzip auch EDV mit zur Ausbildung, in Anführungszeichen, und zwar nicht in der Hochschule, sondern im Kindergarten eher. Und als ich das erste Mal im Computer gesehen habe, da hat ein Nachbarsjunge, da war ich vielleicht 11 Jahre alt, mir erzählt, er hat ja jetzt einen Computer, konnte mir nichts drunter vorstellen. Aber als ich das Ding gesehen habe, ein paar Minuten rumgespielt, da war für mich klar, primitiv, aber ausbaufähig, hochinteressant. Und damit wurden mehr oder weniger wohl die Schubladen von damals getriggert. Das heißt, ich habe zum Beispiel zum Programmieren Naturtalent. Das heißt, dann kommt der alte Kram hoch und dann geht was.
Das heißt, du hast dann oder du musstest dann keine Programmiersprache lernen, sondern du
Falsch.
konntest das dann?
Die haben natürlich andere Programmiersprachen, das ist vollkommen klar. Aber die Konzepte Turing-Maschinen bzw. Mikroprozessoren, wie wir sie jetzt hier kennen, sind dort auch üblich. Und demzufolge, ihre Programmiersprachen haben natürlich auch gewisse Verwandtschaften untereinander, auch wenn sie auf unterschiedlichen Planeten erstellt wurden.
Würde
Und
das dann nicht
demzufolge,
auch?
das hat mir nicht erspart, dass ich mehrere Programmiersprachen gelernt habe, aber es war für mich sehr viel leichter, das zu verstehen und anzuwenden.
Würde das dann nicht gleichzeitig bedeuten, und wahrscheinlich wirst du das auch wissen, dann in dem Fall, dass wenn die Programmiersprachen dann, das ist ein sehr gutes Beispiel, ähnlich, generell ähnlich sind, dass es dann nicht auch bedeutet, dass Kommunikation generell auch sehr, sehr ähnlich ist? Wie verhält sich das mit anderen Arten? Und vielleicht fangen wir mal mit einer ganz konkreten Art an. Also, was hast du denn da an Wissen oder Erinnerung? Wie die so sind, wenn man das mal so oberflächlich einfach fragen darf.
Also ich würde mal sagen, jetzt, wenn wir jetzt mehrere Informationen zusammentragen, dann sollte ich erstmal anfangen mit der äußeren Erscheinung. Ich würde sagen, erstes Stichwort, was ich hinschmeißen kann, sind kleine Graue. Das heißt, ich war mit 1,30 relativ groß. Typischerweise sind die so 1,10 bis 1,20.
Alle da draußen? Alle? Sind wir die Einzigen, die so
Diese
aussehen wie
Kultur, über
wir?
die ich jetzt rede,
Okay.
kleiner Unterschied. Das bedeutet natürlich nicht, sagen wir mal so, um es mal plakativ in die andere Richtung zu überspitzen, in der Runde vor dem kleinen Grauen habe ich wahrscheinlich um die 2 Tonnen auf die Waage gebracht. Von daher, es wäre absoluter Blödsinn, alle Aliens in einen Pott zu schmeißen. Du könntest theoretisch noch dir, ja, ich weiß, kann es jetzt nicht direkt verlinken. Ernst Jankowski, das ist ein Tonbandstimmenforscher gewesen, der will auch mal Kontakt gehabt haben zu dem Inhalt eines Neutronensterns. Das heißt also, das hat mit Biologie in unserem Sinn überhaupt nichts mehr zu tun. Gut, Einzelquelle, da kann man dran zweifeln, logisch. Aber das Spektrum ist gigantisch. Das wollte ich damit sagen.
Dann
Ich denke mal.
erklär deine Art, also über die konkrete Art. Dann
Ja.
sprechen wir darüber im Detail.
Also bei dem kleinen Grand würde ich als Annäherung als erstes hinstupsen auf die Fernsehserie Stargate. Serie, nicht den Film. Ein Moment, mein Rollladen ist aktiv. Okay, und da gibt es dann halt die Figur des Todd. Und das ist ein kleiner Grauer. Das kann man relativ mit diesen Daten relativ einfach aufrufen, bei Google oder sonst was. Und die Körperstatur kommt relativ gut hin, vor allem was die Schädelstruktur angeht. Die Haut und die Augen, das passt ja nicht so ganz. Also nüchtern betrachtet, die Hautfarbe hat nicht gestimmt, vor allem, ich hatte ja erwähnt, das war ein gentechnischer Prototyp. Da haben sie an der Haut herumgespielt, um die Vakuum festzukriegen. Hat auch funktioniert. Und nach der bisherigen Rekonstruktion waren meine Augen zwar auch groß, wie man es halt aus der Literatur halt kennt, oder bei Todd, aber die hatten eben auch Farbe. Die waren nicht einfach nur schwarz, sondern die Iris war so im Bereich gelb-orange-rot, geschlitzt, ähnlich einer Katze. Und ja, manche Leute behaupten, die Grauen hätten keine Emotionen. Das ist nicht ganz richtig. Die haben Emotionen, aber das sind Telepathen. Und stell dir vor, du rennst mit einem Ghetto-Blaster in der Nacht durch die Großstadt. Was passiert dann? Du kriegst einen Blumentopf an die Birne geschmissen, von wegen halt endlich die Klappe. Und wenn du jetzt 1 Milliarde Leute in ein paar Quadratkilometern, Kubikkilometern, kleiner Unterschied, zusammenpferchst, bedeutet das natürlich, dass wenn einer emotional wird unter Telepathen, dann fühlen sich halt andere genervt damit. Und damit hat sich bei denen die, man könnte sagen, Norm ergeben, dass man die eigenen Emotionen zügelt, zurückhält und das ergibt dann, wenn sich das als Verhaltensmuster einprägt, den Eindruck, dass sie keine Emotionen hätten. Wobei, man muss auch dazu sagen, die Kultur, in der ich mich damals befunden habe, besteht aus mehreren Subspezies. Das heißt, die haben x-fach an ihrem eigenen Genom rumgespielt und ein Teil davon haben keine wirklichen Seelen im konventionellen Sinne. Das heißt, die haben quasi sowas wie eine synthetische Seele. Das funktioniert im gewissen Rahmen, aber es gibt wesentliche Einschränkungen. Und so eine Seele hält häufig nur eine Inkarnation, das heißt, dann zerfällt sie quasi wieder wie ein instabiler Atomkern. Und da die Energetik nicht den vollwertigen Individuen entspricht, leben die auch nicht so lange.
Das heißt,
Typischerweise etwas kleiner.
es gibt in dieser, ich nenne es einmal Gesellschaft, dieser kleinen Grauen, gibt es dann die, die eine Seele haben und andere, die keine richtige sozusagen haben. Bedeutet das, dass die, die keine richtige haben, dann auch kein Ich-Bewusstsein sozusagen haben, dass sie nur als Körper, als seelenloser Arbeiter sozusagen fungieren? Oder anders gefragt, welchen Grund gibt es, dass es auch dann diese Form gibt, wenn die Seele da vielleicht fehlt oder besser gesagt, wie du es ja auch gerade dargestellt hast, eben ja, künstlich synthetisch ist.
Also zunächst einmal muss man dazu sagen, zur Einführung, wir haben ein Ressourcenproblem. Auf der Erde gibt es dieses Ressourcenproblem nicht, weil wenn ein neuer Körper geschaffen wird, dann findet sich immer irgendwas, was da rein will. Egal was. Aber in einer toten Welt wie auf dem Mond oder Mars, wo nichts an natürlichen Ressourcen, also Seelen, die sich dort nun natürlicherweise aufhalten, gibt, kann es dann natürlich zu einem Problem führen, dass ein neuer Körper keinen Piloten findet und dann wird das eine Totgeburt. Wenn man aber den Personalstock aufstocken möchte und eben nichts Passendes hat, dann ist eine synthetische Seele besser als gar nichts. Das heißt, damit kommt man ein Stück weiter. Man löst das Problem nicht, aber man vertagt es gewissermaßen. Und ich vermute mal, dass sie mich damals eben auch überredet haben, dort zu inkarnieren, weil die eben dieses Ressourcenproblem hatten.
Wer hatte dieses Ressourcenproblem? Also da frage ich mich jetzt mal konkret nach diesem, es ist ja immer die Frage, vor allem auch häufig beim JWR-Podcast, der Hintergrund. Von wo aus kommt das? Wer entscheidet denn, dass es das gibt, dieses Ressourcenproblem, dass man etwas machen müsste? Was ist das Größere, was dahinter steckt?
Im Endeffekt, das ist das Interesse der Kolonie. Man könnte sagen, Stadt. Also die Welt, auf der ich damals gelebt habe, nicht durchgehend, aber zum großen Teil der Zeit, war dem Mond nicht unähnlich. Geringfügig größer, ein paar Prozent, und eine sehr viel dunklere Gesteinsart, also fast schwarz. Mich hat das sehr stark erinnert an die Vulkaninsel Surtsey. Da habe ich mal eine Dokumentation dazu gesehen. Die ist also relativ frisch vor, was weiß ich, 20 Jahren vor Island aus dem Meer gewachsen. Und das Gestein dort war pottschwarz. Und das erinnerte mich dann an das, was ich da von den Flashbacks her gesehen hatte.
Als du da warst, und das mondähnlich beschreibst, was war da generell? Also war das nur so einfach, da war nix und du bist da einfach rumgelaufen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Gab es eine Zivilisation, eine Stadt? Wie sah das konkret aus?
Gut, also das entspricht dann quasi meinem ersten Flashback, den ich überhaupt hatte, nach dem Selbstmordversuch. Das sah so aus, ich war mit einem Tablet oder E-Book-Reader, wie auch man das bezeichnen möchte, an einem Platz, wo ich mich typischerweise zurückgezogen habe, um einfach mal in Ruhe zu lesen, mich zu entspannen. Und dieser Platz war in der Aussichtsplattform eines Turmes oberhalb der Oberfläche des Planeten. Ich weiß nicht, vielleicht so 50 bis 100 Meter über der Oberfläche. Und die begehbaren Etagen, das waren mehr oder weniger 2 oder 3 Etagen, geschnitten wie ein Kegelstumpf. Das heißt also, Durchmesser wahrscheinlich so um die, ja, 60, 70 Meter. Genau kann ich es nicht sagen. Und die Fenster an der Außenwand, also es war fast durchgehend Fenster drumherum an der Außenfront, und die waren nach innen geneigt. Vielleicht 45 Grad oder so, sodass man relativ gut weit sowohl nach draußen als auch nach oben sehen konnte. Nach unten, da muss man halt ein Fenster sich entsprechend hinstellen, das geht auch.
Und die Farben, also legen die kleinen Grauen auch Wert auf Farbe? Also, was ist das dann? Rot angestrichen, dann so eine Wand oder so? Ist das grün? Wie schaut das aus? Und vor allem auch, ich sag mal, kann man das irgendwie, und ich weiß, vielleicht ist es ja schwierig, aber irgendwie vergleichen, weil ich meine, wir haben jetzt auch mal Bauwerke gesehen, die letzten 4.000, 5.000 Jahre, was Menschen hergestellt und errichtet haben. Kann man das irgendwie mit irgendwas vergleichen, wie das aussieht?
Also zunächst einmal, der Raum war abgedunkelt. Das heißt, ich brauche ja zum Lesen an einem Tablet nicht wirklich Licht oder nur lokal etwas Licht. Der Raum war im Wesentlichen dunkel, aber nicht schwarz. Also ich konnte schon etwas sehen, vor allen Dingen, weil auch Licht durch die Fenster reinkam. Logisch. Und es war auch eine indirekte UV-Beleuchtung da. Es hat also, man könnte sagen, Highlights gegeben von UV-Licht, beziehungsweise im UV-Licht fluoreszierende Farbstoffe, die irgendwelche Highlights markiert haben. Da habe ich nicht so genau drauf geachtet. Die Sequenz war vielleicht 2, 3 Sekunden lang, bestand darin, dass ich quasi an einem Schreibtisch saß und gestört wurde. Ich habe also hochgeguckt aus dem Fenster vor mir, habe mich rumgedreht und dieser Stapel an Stockwerken war kreisrund und in der Mitte war ein großer Stängel im Sinne von, da ging der Fahrstuhl durch. Ich habe mich also umgedreht zum Fahrstuhl und da ist jemand zu mir gekommen. Und da ging dann schon ein Schublader auf. Das war eine Studentin von mir. Ich habe sowas Ähnliches, ja, man könnte sagen, ich war so eine Art Theologieprofessor für die. Und also das hat ja nichts mit Katholizismus zu tun. Ich versuche jetzt irgendwann ein Stichwort hinzuschmeißen, was irgendwie so ein bisschen in die Richtung führt. Und die hatte irgendeine fachliche Frage. Und dann war die im Prinzip die Sequenz beendet. Und die gehörte offensichtlich, also diese Studentin gehörte zu einer anderen Subspezies, die hatte sehr viel hellere Haut, wirkte, sag mal, so wie ein, von der Hautstruktur, wie ein Mensch, nur fast so hell wie Papier. Also praktisch fast weiß. Die hatte ein Kleid, durchscheinend, türkis, das offensichtlich in der UV-Beleuchtung sehr stark fluoresziert hat.
Aber auch ein kleiner grauer, ja,
Ja, vielleicht
mit
1,20
Kleid.
oder
Okay,
so,
alles
ja.
klar, ja.
Und sie hatte auch lange blonde Haare, aber die Haare waren so licht, dass man im Wesentlichen die Kopfhaut gesehen hat. Das heißt also, viel Haare waren das nicht.
Wie sehen diese? Weil das ist ja jetzt, das interessiert ja jetzt alle hier auch. Kannst du das genauer beschreiben, wie so eine außerirdische Frau ausschaut? Weil das ist ja schon sehr irdisch, ne? Mit Kleid und mit, ich meine, Haare jetzt, würde ich jetzt nicht sagen irdisch gerade, ne? Aber sind die gestylt oder sind die nicht gestylt? Also, wie schaut das aus? So, wie kann man sich das vorstellen? Das ist doch gerade das, was da sehr, sehr interessant ist dabei.
Ich würde sagen, da ist sicherlich nicht besonders viel Pflege in die Frisur geflossen. Die Haare waren etwas mehr als schulterlang und nüchtern betrachtet so weit zurechtgekämmt, dass es eben irgendwie für den Alltag brauchbar ist. Das heißt also, dass man nicht die Gardine vom Fenster hat.
Und hast du dann mit diesem Wesen kommuniziert?
Sie hat irgendeine Frage gestellt, aber auf telepathischer Ebene. Und mir ist in dem Moment auch bewusst geworden, wie unser Rollenverhältnis zueinander ist. Und dann war die Sequenz im Prinzip beendet. Es war, wie gesagt, nur 2, 3 Sekunden insgesamt. Mir sollte wohl damals einfach gezeigt werden, wie ich mich selbst einsortieren konnte. Wie gesagt, das war der erste Flashback nach dem Selbstmordversuch. Dass ich überhaupt eine Perspektive habe, eine Idee. Und das hat eine Menge Informationen beinhaltet. Also zum Beispiel konnte ich daraus ableiten, dass ich vakuumfeste Haut hatte. Das heißt, ich hatte eine Hautstruktur, die visuell auch stark an ein Reptil erinnert hat. Aber ein Reptil hat ja im Prinzip keine Nervenenden in den Schuppen. Und ich hatte in meinen Schuppen sehr viel Nervenenden, also durchaus vergleichbar mit einem Menschen. Das heißt, das war im Endeffekt ein durchblutetes Gewebe, durchaus warm. Das heißt also, das war einfach ein Design-Feature, was die nach meinem Wissen versucht haben, von dem Drachen, der ich davor war, auf ihre Spezies zu portieren. Und auf die Art und Weise konnte ich dann wohl mit in Kombination mit einer bestimmten Form von Meditation so 15 bis 30 Minuten draußen rumlaufen. Draußen heißt dann halt außerhalb des Bereiches mit künstlichem Luftdruck. Das habe ich wohl auch einige Male gemacht. Das heißt, für deren Verhältnisse war ich so eine Art Uri Geller, also auf der Ebene halt.
Uri Geller ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil das thematisch in den nächsten Wochen beim JWR-Podcast auf jeden Fall mal ein relevantes Thema wird, aber in einem vollkommen anderen Kontext, selbstverständlich. Das heißt, um das auch nochmal bildlich sich vorzustellen, die kleinen Grauen oder die außerirdischen Völker drumherum, kann man sich das vorstellen von der Verschiedenheit, vom Aussehen her sozusagen, und entschuldige bitte für den Vergleich, aber wie in der Cantina-Band in Episode 4, dass man auf so viele verschiedene Formen und Facetten trifft, ist das so?
Ich glaube, der Vergleich hinkt doch ganz erheblich. Zunächst einmal, die Informationen, die ich habe, beziehen sich auf diese eine Kultur. Und wenn wir hier von Kleingrauen reden, ist das eigentlich ein Überbegriff für etliche Spezies. Und manche davon sind alles andere als freundlich. Und vielleicht auch ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer. Die Kultur, in der ich damals gelebt habe, bestand im Wesentlichen aus einer Gruppe von untereinander verwandten Subspezies. Das heißt, die haben sich innerhalb ihrer Kultur weiter diversifiziert. Und da sind wir jetzt im Endeffekt wieder bei dem Ressourcenproblem. Das heißt, die wollen die Leute bei der Stange halten, im Sinne von, dass sie ihre nächste Inkarnation auch wieder dort machen. Weil sonst dünnt die Kolonie aus, beziehungsweise das sind dann gezwungen, verstärkt künstliche Seelen zum Einsatz zu bringen, was eben nicht wünschenswert ist, weil die instabil sind, weil sie nicht so leistungsfähig sind, etc. Das heißt, wenn du ein neues Auto kaufst, dann schaust du dir das an, was im Laden ist, und wählst es dir dann bewusst aus. Und wenn du den Eindruck hast, ja, du hättest jetzt aber gerne dieses Modell in Schwarz, und das haben sie nicht, dann bestellst du es meinetwegen in Schwarz und dann bekommst du es irgendwann. Und bei denen bedeutet das eben, die Leute bei der Stange zu halten, auch, dass die halt Optionen anbieten können, wie man inkarnieren kann. Das heißt, der einfachste Schritt ist natürlich der, dass man das Genom, das aktuell vorliegt, im Einsatz ist, 1 zu 1 reproduziert. Das ist kein Klonen, sondern es ist ein verspäteter Zwilling, also wirklich 1 zu 1, ohne Kodierungsfehler. Aber es ist natürlich interessanter, wenn man dann halt die Möglichkeit hat für Variationen. Und das waren eben auch das Experiment in meinem Fall, vakuumfeste Haut, dass man eben imstande ist, ohne Raumanzug zumindest eine gewisse Zeit existieren zu können, draußen. Das ist einfach ein weiteres Feature. Andere haben andere Features zum Beispiel gehabt.
Wie viele von euch gibt es? Also bist du mit anderen in Kontakt?
Also momentan habe ich keinen bewussten Kontakt. Ich habe natürlich gewissermaßen durch den Selbstmordversuch einen Kontakt vermutlich erzwungen, sodass sie auf den roten Knopf drücken mussten, bis sprich einsteigen, intervenieren. Aber das ist once in a lifetime, nüchtern betrachtet.
Wenn wir in die Zukunft schauen, und auch jetzt zum Abschluss der Sendung heute, du hast ja so viele Reinkarnationen ja auch durchlebt und mitgemacht in den verschiedensten Formen. Kannst du jetzt, sag ich mal, aktuell schon dir sozusagen aussehen oder irgendwo darauf hinarbeiten, wenn es dann irgendwann sozusagen soweit ist, dass du dann nicht mehr hier bist, dass du dich auf etwas Besonderes freuen kannst? Oder gibt es schon etwas, das für dich vielleicht zum Beispiel schon feststeht? Oder auch die Frage halt, ne, vielleicht da auch nochmal gezielt hinterher, wer entscheidet denn letzten Endes, was man dann halt zukünftig dann nochmal wird? Also hat man da die Möglichkeit zu wählen?
Ich würde sagen, das ist sicherlich individuell unterschiedlich. Ich war 2017 bei einem Bekannten, der auch ab und an hobbymäßig medial arbeitet, und während des Abendessens hat etwas ihn übernommen und sich durch ihn mit mir zu genau diesem Thema unterhalten. Und demnach komme ich wahrscheinlich wieder auf die Hauptlinie zurück. Das heißt, immer wieder bei, ja, in Anführungszeichen, Drachen. Wobei es da wohl noch etwas Vorarbeit geben dürfte, damit das funktionieren kann. Aber das ist keine Sache, die in Jahrzehnten oder was, sondern eher in Tagen zu rechnen ist.
Also Drachen im Sinne von, wie wir das aus der Mythologie kennen.
Ich benutze den Begriff, weil er dem am nahesten kommt, was ich meine. Also Drachen gibt es quasi ex definitionem nicht, weil es sich dabei um mythologische Kreaturen menschlicher Fantasie handelt. Aber es gibt Anhaltspunkte, dass es eben Spuren solcher Kreaturen hätte gegeben haben könnte oder dürfte, wie auch immer, die dann eben zu solchen Mythen Anlass gegeben haben. Also ein Beispiel, das prominenteste, wäre meines Wissens Quetzalcoatl. Das war ein Gott bei den Azteken oder so, oder Maya, und hat denen offensichtlich Architektur und Schrift beigebracht und sowas. Und dieses Wesen wurde bezeichnet als die gefiederte Schlange. Also offensichtlich nichts Menschliches. Und von der Beschreibung her könnte man sagen, ja, es geht so ein bisschen in Richtung Drache, aber bestimmt nicht exakt.
Und wo lebt dann so ein Wesen oder so ein Drache?
Ich habe mein Channel-Training gemacht. Und dabei war bei einer Meditation damit zu rechnen oder davon auszugehen, dass da, ja, die Leiterin hat es als Bilder der Liebe umschrieben. Und da habe ich mir schon gedacht, ja gut, keine Ahnung, was da kommen könnte. Dazu muss ich sagen, ich war der einzige Mann in dem Haufen, und sie sagte, ja, dann könnte es feucht werden, wie auch immer. War ich erstmal ein bisschen geschockt und habe es mir auf mich zukommen lassen. Und was dann tatsächlich kam, war so eine Art, auch wieder Flashback, in Anführungszeichen, im Rahmen der Meditation. Ich war offensichtlich vielleicht 10, 20.000 Kilometer von einem Planeten entfernt, wusste, dass meine Familie dort unten ist, und ich war im Landeanflug. Das heißt, ich habe mich gedanklich schon mit dem Aerobraking befasst und darauf vorbereitet. Und dieser Planet sah auf den ersten Blick der Erde relativ ähnlich. Ich habe später ein paar Daten dazu gekriegt, sprich ein paar Prozent größer, aber
Also ein Drache,
keine.
der zu seiner Drachenfamilie durch den Weltraum fliegt und dann auf dem Planeten sozusagen zusteuert.
Ja, richtig.
Hast
Mich
du
betrachtet
irgendein...
andere Kontinente, natürlich andere Vegetation, aber im Endeffekt ist das halt eine Kultur, da leben dann halt nicht 8 Milliarden Menschen, sondern ungefähr 20 Millionen Drachen.
Hast du, gut, jetzt ist natürlich da die Frage, aber ich meine, das kannst du natürlich selbstverständlich beantworten, wenn du das gewesen bist. Gibt es irgendwelche Planetennamen? Also gibt es irgendwelche Namen, die überliefert worden sind, die rekonstruierbar sind, wie diese Orte hießen, wo du mal gewesen bist?
Da kann ich dir leider nichts zu geben. Und so ein Teil des Problems ist auch, dass mein menschlicher Kehlkopf da ohnehin schon überfordert wäre. Das heißt, es macht keinen Sinn, die Sprache ins Menschliche rüberzuziehen, vor allen Dingen als 1 zu 1 einen Begriff übertragen. Das macht einfach keinen Sinn, weil das ist überhaupt nicht aussprechbar.
Wie sprechen Drachen? Also
Normalerweise telepathisch.
telepathisch, okay.
Ja. Weil der Kehlkopf ist viel größer, die Datenrate, die damit realisierbar ist, ist nicht so gut wie bei einem Menschen. Und demzufolge nutzt man halt das, was man besser kann. Das läuft dann über geistige Kommunikation. Und das dann teilweise man könnte sagen, schon eher utopischen Raten. Dann braucht man keine Stimme. Die Stimme ist dann quasi nur etwas, was man unterstützend verwenden kann, um sich emotional auszudrücken, gewissermaßen als Ergänzung zu der Grimasse oder.
Wie sieht eine Drachenwelt aus? Also ist es vorstellbar eher, sag ich mal, tierisch, als ob der Mensch niemals mit dem Fortschritt der Technologie existiert hätte? Oder reden wir hier vielleicht über Wesen, die halt zu mehr imstande sind, als wie man jetzt vielleicht gerade denken mag?
Naja, also vorweg muss ich dazu sagen, mit Hilfe meines Heilpraktikers bin ich eben auch reingeschossen worden in meine allererste Dracheninkarnation. Und das war einfach nur ein großes, gefährliches, wildes Tier. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, wo wir hin wollten. Die Erscheinungsform war aber ähnlich wie die späteren Drachen. Das heißt, es gibt gemeinsame Nenner. Also ich habe mehrfach die Spezies gewechselt, mehrfach die Kultur gewechselt. Ich habe mich Stück für Stück weiterentwickelt. Und in der Welt, an die ich mich fragmentarisch erinnern kann, gibt es durchaus Technologie, aber keine industrielle Produktion. Die Währung, womit man sich Ansehen erarbeiten konnte, war, Informationen ranzuschaffen, zu verbreiten, aufzuarbeiten. Und mein Job war damals wohl sehr häufig oder in der Regel eben mich draußen rumzutreiben und man könnte sagen, technische Artefakte, kulturelle Informationen, wissenschaftliche Erkenntnisse nach Hause zu bringen und dann eben in dem Rahmen mit den Leuten verhandeln. Was kann ich denen geben? Was sollte ich denen geben? Was ist für mich interessant? Was sollte ich nach Hause bringen? Und so ist es dann meinetwegen möglich, dass ich irgendein Gerät präsentiert kriege oder kriegt habe, das für mich interessant war in irgendeiner Hinsicht. Dann habe ich das halt gescannt, also gewissermaßen geistig erfasst und zu Hause konnte ich es dann remanifestieren. Und das ist dann quasi Ersatz für die Produktion in Anführungszeichen. Das heißt, die mentalen Fähigkeiten waren so weit, dass da eben eine Fabrik nicht mehr notwendig war. Man kann natürlich auch eher dann auch, wenn man direkt an die Daten rankommt, da drin rumwurschteln, beziehungsweise Adaptionen machen, weil ein Handy, was für dich passt, mit deiner Patsche, ist für einen Drachen nicht brauchbar, weil der hat andere Finger.
Aber der Drache hat trotzdem ein Handy oder ein Äquivalent zu einem Handy, also Technologie darüber verfügen die dann.
Handy ist überflüssig in der Hinsicht, weil wenn
Also
du
in Form von Gadget einfach. Also
ja.
du weißt, was ich meine. Haben die ein Bett, einen Lautsprecher, eine Glühlampe? Du weißt, was ich meine, irgendwas, ne? Oder ist das wirklich tierisch, eher, sag ich mal, tierisch naturell zuzuordnen, wie so eine Welt dann ausschauen würde?
Also ein wichtiger Punkt dabei ist von der Kultur her, dass man versucht, ohne Technologie zu leben, beziehungsweise bewusst, man könnte schon fast ein bisschen egomäßig versucht, vorzuweisen, dass man ohne kann. Aber wenn du dich im Weltraum rumtreibst und dich da verfliegst, kann das der Tod sein. Das heißt, Navigation in der Hinsicht ist dann schon sehr sinnvoll. Das heißt, dass man meinetwegen einen Computer dabei hat, der dann anhand der Sternposition dann festmacht, wo es nach Hause geht oder zu Planet XY.
Okay, das heißt, die Drachen sind in Raumschiffen. Die fliegen nicht so durch den Weltraum.
Ich war damals ohne Raumschiff unterwegs. Das war dank der Psychokinese. Ob andere Raumschiffe verwendet haben, das kann ich dir offen gestanden nicht sagen. Ich vermute, nein. Schon allein von der, man könnte sagen, von der Denke, von der Ideologie her. Da hat man dann eher, wenn man wohin wollte, gelernt, ohne sich fortzubewegen. Und möglichst dann auch ohne Navigationshilfe. Aber dann ist man in der Reichweite begrenzt. Das heißt, man kann dann vielleicht so einen Nachbarstern fliegen, weil bevor du startest, guckst du dir in Ruhe, welcher Stern ist das jetzt? Dann merkt man sich den Bereich und dann fällt man halt eine Weile drauf zu. Dann ist gut. Aber zum anderen Ende der Galaxie wäre nicht drin. Aber ich habe dann halt teilweise solche Reichweiten zusammengebracht.
Ich hatte dich ja am Anfang unseres Gesprächs ja gefragt, wie groß die Zeitspanne dazwischen ist, zwischen der Reinkarnation, dass man wieder da ist, ja, in welcher Form auch immer. Da hast du ja gesagt, 450, 500 Jahre ungefähr her. Das heißt, das hat ja auch dann immer stattgefunden und vor allem auch bei der menschlichen Thematik ja. Dann zum Zeitpunkt, wo natürlich selbstverständlich ja auch andere Menschen dann zu dem Zeitpunkt ja auch auf der Welt gewesen waren und um dich herum gewesen sind. Diese Reinkarnation, vor allem auch in Form von kleinen außerirdischen Grauen oder Drachen. Ist das etwas gewesen, was in der Vergangenheit stattgefunden hat? Oder ist das jetzt gerade auch noch ein Thema? Also existiert das jetzt auch woanders noch? Und werden wir irgendwann in den Genuss kommen, zumindest wenn man an so einen menschlichen Körper denkt, dass der Mensch sozusagen irgendwann mal auf sowas treffen wird?
Ich denke mal, es gibt etliche Kulturen da draußen und die Menschen werden früher oder später drüber stolpern müssen. Das heißt, eigentlich sind sie es schon. Ich meine, wenn man an den richtigen Stellen buddelt, findet man schon einiges an Zeugenberichten zu außerirdischen Kontakten. Für mich war der Einstieg zu dem Thema, dass ich bei der Raum und Zeit vom Ehlers Verlag, das dürfte Anfang der 90er gewesen sein, habe ich eine Rezension zu einem Buch gefunden von Klotzbach. Das heißt, Besucher vom Planeten Plandor. Fand ich interessant, habe ich mir gekauft und nachdem ich die Rezension gelesen hatte, wusste ich, dass der Name nicht Plandor ist, sondern Plandora. Und im Buch stand es dann auch entsprechend drin. Man könnte sagen, hat man mir einen Hinweis gesteckt, dass ich das Buch ernst nehmen sollte. Und nüchtern betrachtet, die Aliens, um die es da geht, wenn die sich entsprechend mit der Kleidung ausstaffieren, dann laufen die in der Fußgängerzone an dir vorbei, ohne dass du was merkst. Die gibt es auch.
Das wäre nämlich auch direkt noch ein Thema gewesen, was ich vorhin auch als kurzen Gedanken schon hatte mit der reptilienartigen ja, Hautstruktur, wenn man es so nennen mag. Die existieren unter uns, diese Wesen. Also konkret gesagt, es ist natürlich im Verruf, was es angeht, ne, allein schon von der Bezeichnung her ist es vollkommen klar, aber ich meine, man kann die Frage halt auch nicht anders irgendwie stellen. Also diese Reptiloiden, Und da wollen wir jetzt gar nicht rein interpretieren, warum die hier sind, ob die was Gutes oder Schlechtes wollen. Einfach nur der Fakt, sind die schon hier, also existieren die unter uns? Ist das Realität? Es wäre ja eigentlich denkbar, oder? Also zumindest, wenn ich jetzt gehört habe, was alles da draußen existiert, in diesen verschiedenen Formen auch natürlich.
Anstatt einer direkten Antwort setze ich es mal so an, in dem Seminar, in dem man medial gearbeitet hat, auch medial, hatten wir die Situation, die ganze Gruppe war aufgesplittert in kleinere Trainingsgruppen, Einheiten. Und bei einer Gruppe hatten sie bei einer Frauenbesatz bemerkt, damit sind wir beim Thema Reptiloiden, wurde so entsprechend beschrieben. Und die Leiterin ist zum Schluss gekommen, dass es Sinn macht, mich dazu zu ziehen, wegen meiner, ja, persönlichen Vergangenheit. Und als ich mich der Gruppe genähert habe, ist diese besetzte Frau dermaßen in Panik ausgebrochen, dass sie nicht mal mehr gehen konnte. Das heißt, die hat im Prinzip am Boden gelegen und war sowas von fertig, die hat keinen Satz mehr rausgebracht. Und mit der Anleitung lief es dann darauf hinaus, sich quasi mit Händen auflegen, energetischer Transfer, etwas rudimentär umschrieben, hat meine Energie dann quasi diesen Besatz, der offensichtlich ganz erhebliche Probleme mit meiner Energie hatte, hat sie dann verlassen. Das heißt also, da würde ich mal davon reden, dass das eine Art Reptiloid in Anführungszeichen ist, im Sinne von Besatz. Das heißt, der hat in einem gewissen Rahmen Kontrolle über die Frau gehabt, danach dann natürlich nicht mehr. Und das Wesen ist von anderen, die sich im Vorfeld mit dem Fall befasst haben, als Reptiloid umschrieben worden. Daraus kann man ableiten, anscheinend gibt es sowas. Die Frage ist nur, ob sie auch physisch gibt, also im Sinne von zum Anfassen. Dazu kann ich jetzt an der Stelle nicht wirklich was sagen. Aber ja gut, jetzt kommt er. Der Drache erinnert sich daran, dass es eine Art Spannungsverhältnisse zwischen Drachen und Reptiloiden gibt. Bei den Reptos ist es wohl so, dass deren Herrschaftsstruktur, deren Hierarchie basiert auf latenter Gewalt. Das heißt, es ist derjenige, der Chef, der am härtesten austeilt. Und normalerweise prügeln die sich nicht, das ist klar, weil das erzeugt dann zwangsläufig erhebliche Verluste. Aber das Kräfteverhältnis ist halt das Wesentliche. Und in deren Kontext sind sozusagen Drachen Endgegner, so formuliert man es heutzutage. Das heißt, sie betrachten Drachen gewissermaßen als Götter, nicht weil sie sie verehren, sondern sie verehren das quasi das Bild im Sinne von, das ist die ultimative Macht. Ziemlich schwachsinnig, aber bitte. Und demzufolge ist es wohl einige Male dazu gekommen, dass Drachen da aufgekreuzt sind, wo Reptos Scheiße gebaut haben und haben dann da eben mehr oder weniger aufgeräumt. Von daher ist da sozusagen zwischen beiden Bereichen, man könnte sagen, so eine Art Hassliebe.
Und das existiert bis zum heutigen, ja, menschlichen zeitrechnerischen Tage, wenn man es mal so formulieren darf, dass das da draußen irgendwo ist, Drachen gegen Reptiloiden.
Ich vermute ja, nur aktive Kampfhandlungen werden mir im Moment keine gemeldet. Also momentan ist anscheinend relative Stille, aber das kann sich im Prinzip jederzeit ändern.
Würdest du das denn spüren können, weil du früher ein Drache gewesen bist oder mehrfach ein Drache gewesen bist, dass da dann jetzt in der Form, wie du jetzt gerade aktuell existierst, würdest du diese Information bekommen, dass da was im Gange ist?
Ich würde die Information bekommen, wenn ich es brauche. Aber normalerweise brauche ich es eben nicht. Und wenn was läuft, dann läuft das meinetwegen. Irgendwo da draußen vielleicht. Weiß der Geier. Und das interessiert mich an der Stelle nicht. Aber weil wir jetzt gerade auf dem Thema waren, hat er sich gerührt diesbezüglich.
Hat man dann vielleicht auch, wenn man weiß, was man wirklich ist, was man früher war, hat man dann manchmal menschliche Sehnsucht danach, dahin zu kommen, jetzt ohne sich natürlich umbringen zu wollen, aber Erinnerungen an frühere, schönere, bessere Zeiten in besseren Formen, hast du das so?
Du redest im Endeffekt von Heimweh. Ja, das gibt es natürlich. Wobei, ein bisschen Kontext für dich. Ich habe, also die Nummer mit dem Drachen ging bei mir los mit einem getimten Erwachensschub 2010 Februar. Aber mein erstes Modem habe ich gekriegt, so mit, ja, es dürfte 1990 gewesen sein, haben meine Eltern ein Preisausschreiben gewonnen, haben ein Modem gekriegt. Dann habe ich das an meinen 3680er angeschlossen. Und eigentlich, nachdem ich dann mitgekriegt habe, wie ich einen Internetzugang hinkriege, habe ich angefangen, damals habe ich es nicht wirklich verstanden, Bilder zum Thema Drachen zu sammeln. Und weil du eben vor dem Video, also vor unserer Aufzeichnung, auf meinem Facebook-Konto nachgesehen hast und du hast einen Post von mir markiert. Habe ich mir gedacht, okay, dass das offensichtlich ein Thema für dich ist und habe nachgeschaut und ich bin auf 7.722 Bilder gekommen. Also habe mal schnell einen Explorer durch das Verzeichnis laufen lassen. Da ist eine Menge Zeug dazu gekommen und auch heutzutage ab und an kommt einiges dazu. Die Bilder, die du gesehen hast, die habe ich mit einem Bing Image Creator generiert. Da habe ich dann schon ein bisschen experimentiert, aber nüchtern betrachtet, nur ein Bruchteil der Bilder ist halbwegs brauchbar und das natürlich auch trotzdem immer noch solche Probleme wie ein Drache läuft sicherlich nicht mit voll ausgebreiteten Schwingen die Straße runter. Die werden gefaltet, damit man hier irgendwo hängen bleibt. Dann fängt es schon mal an und der Image Creator kriegt das überhaupt nicht hin. Und da gibt es noch andere Fehler wie Clipping in der Muskulatur und all so ein Shit. Aber ein paar Bilder sind ganz nett von der Ausstrahlung her, deshalb habe ich die da auch gepostet.
Du hast da jeder, der mit dir befreundet sein darf, muss man ja auch sagen, eine sehr, sehr große Auswahl an Drachenbildern gepostet. Und nee, sie haben ja auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe mir sie sehr gerne angeschaut vor Aufzeichnung oder vor unserem Treffen. Kurt, das war ein sehr, sehr interessanter Austausch heute Abend hier gewesen. Ich danke dir wirklich sehr für deine Offenheit vor allem. Und vor allem bei diesen ganzen kritischeren Themen, die auch gesellschaftlich zumindest auch kritischer betrachtet werden. Und es ist wahnsinnig spannend, auch da mal zu hören, wie so eine andere Welt letzten Endes auch aussieht, von der wir halt immer nur wissenschaftlich und/oder grenzwissenschaftlich sprechen. Ich danke dir sehr und hoffe, dass wir vielleicht irgendwann in der Zukunft auch nochmal die Gelegenheit haben, auch nochmal dieses Gespräch fortzuführen. Ich danke dir sehr.
Gerne. Vielleicht hat auch jemand einen Vorschlag oder eine Idee, wie man da den Spaten etwas tiefer ansetzen kann.
Da bin ich mir sicher, da wird jetzt die Kommentarsektion, vor allem auch gerade bei der Live-Premiere, da grüßen wir jetzt auch jetzt mal alle Freundinnen und Freunde hier. Vergesst auf jeden Fall nicht, einen Kommentar unter die Folge bei YouTube zu setzen. Wir wollen da eure Gedanken auch auf jeden Fall dazu hören. Wir haben heute über sehr, sehr viele verschiedene Themen gesprochen. Ich weiß, dass es dann sehr schwierig ist, innerhalb von 5 Zeilen fast 90 Minuten mit seiner eigenen Meinung auch da darzulegen. Aber wir freuen uns über jeden Austausch und dementsprechend, meine lieben Freundinnen und Freunde des JWR Podcast, ich sage Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.